Die Weisen aus dem Morgenland. Ja, heute am zweiten Weihnachtstag möchte ich über die sogenannten Heiligen Drei Könige predigen. In einigen Bundesländern ist ja der 6. Januar ein Feiertag, Epiphanies, das heißt wörtlich Erscheinung. Ja, und was an diese Geschichte in Matthäus Kapitel 2 erinnern soll. Es wird als Fest der Erscheinung Christi in der Heidenwelt gefeiert. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir heute darüber nachdenken, was die historische Geschichte zu diesem Fest ist und was die herausragende Bedeutung dieses Festes für uns hat, welche Bedeutung das hat. Jetzt zuerst möchte ich fragen, wie gut ihr zugehört hattet, als der Text vorhin vorgelesen wurde. Die Frage ist zuerst, von wie vielen Königen ist hier die Rede? Von einem, von keinem. Wer bietet mehr? Vier? Fünf? Hat noch jemand eine Antwort? Ein König? Keine Angabe?
Das ist die einzige Rede, die wir hatten.
Oh, der Stefan ist schon gut, das ist schon richtig. Ja? Also es ist hier von dem König Herodes die Rede, richtig? Das ist ein König. Und der zweite König?
Der kommen soll.
Jesus. Ja. Der Judenkönig, Jesus Christus. Die Frage ist aber nun, wer waren die Weisen aus dem Morgenland? Ja, so wie es hier in der Lutherbibel übersetzt ist. Ja. Tertullian, der römische Kirchenschriftsteller und ein Schöpfer der lateinischen Kirchensprache, hatte Anfang des 3. Jahrhunderts von den Weisen gesagt, sie seien fast wie Könige aufgetreten. Mit Sicherheit waren sie nicht nur drei Männer auf Kamelen, die kamen, sondern es war ein Staatsbesuch mit Bediensteten und Wegbegleitern. Das war eine richtige Karawane. Ja. Interessant ist, es gibt auf Wandgemälden der Domitialer Katakombe sind überraschenderweise vier statt der üblichen drei Könige dargestellt. In anderen Katakomben sind, obwohl aus symmetrischen Gründen, nur zwei Könige mit phrygischen Münzen abgebildet. In einem ehemaligen Mosaik aus dem 6. Jahrhundert in der Geburtsbasilika in Bethlehem sind es mit persischen oder syrischen Kopfbedeckungen dargestellt. Diese Basilika, im Gegensatz zu anderen Kirchen, ist von den Persern im Jahr 614 nicht zerstört worden. Vermutlich, weil sie das Mosaik ihrer Landsleute erkannten. Die Zahl der Magoi oder Gelehrten auf den Wandgemälden variiert also zwischen 2 und 8 Personen. Als Namen kommen in der lateinischen Tradition ab dem Anfang des 6. Jahrhunderts Variationen von Vornamen vor, die von den Anfangsbuchstaben der Wörter im christlichen Segensspruch Christus Mansinum Benedictet abgeleitet wurde. Also daher diese Wörter Kaspar, Mönch, Thor und Balthasar. Dagegen heißt es bei den Syrern Lavandat, Homishtat, Gush, Hanschop. Und bei den Armeniern Kekbak und Bad Dilham. Na gut, die Namen sind also Erfindung und nicht im biblischen Text enthalten. Ja. In der Kunst unterliegen manche den Weisen eine symbolische Bedeutung für die drei Personen aus den damaligen bekannten Kontinenten Asien, Afrika und Europa. Andere als Personen verschiedenen Alters, Jünglinge, Erwachsener und Senior. Na gut, so viel zu der Kirchengeschichte oder zu der Kunstgeschichte. Also da sieht man, welche Vorstellungen schon früher die Christen hatten. Aber fragen wir jetzt nochmal genauer nach. Woher kommen nun die Weisen? Es wird hier berichtet, aus dem Morgenland. Und wo ist das Morgenland der aufgehenden Sonne aus Israel betrachtet? Im Osten. Von Israel aus gesehen war das Arabien oder Babylonien und später Medien. Also heute muss man es verorten mit dem Irak oder Iran. Wer waren nun diese Weisen? Das Wort Magoi wird im Griechischen allgemein für Magier verwendet, aber auch konkret für die iranisch-medische Priesterkaste aus dem medischen Priestertum der Magier, die bei Herodot und Strabon und Philo von Alexandria erwähnt sind und als Sternkundige, Ärzte, Priester und Gelehrte bezeichnet werden. So werden die babylonischen Sterndeuter, oder auf die geht die Astrologie zurück. Aber die Magier, der Unterschied ist hier schon insofern bedeutend, da die Bibel hier von den Iranern oder den Persern insgesamt ein wesentlich besseres oder positiveres Bild zeichnet als von den Babyloniern. Babylonier war noch mehr in diesem Okkulten und Astrologischen drin als die Perser. Jetzt noch mal ein bisschen in die Geschichte zurück. Die Babylonier, denn durch die Babylonier kamen ja die Israeliten im Jahr 605 vor Christus ins Exil. Das war die erste große Deportation der Juden. 605 vor Christus. Unter den Persern, das war dann 70 Jahre später, besaß der jüdische Prophet Daniel große Macht im Persischen Reich. Wir sehen und zwar in Daniel. In Daniel, da heißt es interessant, also Daniel selbst wuchs ja bei Nebukadnezar auf und der war da schon im hohen Alter, als er dann noch das Perserreich erlebte, die Medo-Perser dann die Babylonien übernahmen und besiegten, ja. Also da heißt es nach dieser bekannten Geschichte Daniel in der Löwengrube, da heißt es dann zum Schluss, als Daniel gerettet wurde von den Löwen, da ließ der König Darius alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen, das ist, wer nachlesen will, in Daniel Kapitel 6, Vers 26, auf der ganzen Erde schreiben, viel Friede zuvor. Das ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt, und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Und Daniel hatte große Macht im Königreich des Darius und auch in dem Königreich des Kyros von Persien. Also merken wir, dieser Jude Daniel, der als Jüngling in die Gefangenschaft nach Babylon geführt wurde und dann sehr alt wurde, der war in der hohen er hat ein hohes politisches Amt im Medo-Persischen Reich genossen. Ein hohes Ansehen. Ja, das war so im Jahr 537 vor Christus oder so. Oder unter dem Perserkönig Kyros, der ja auch Babylon dann eroberte, unter ihm bekamen die Juden 537 vor Christus wieder die Erlaubnis, in ihr Land nach Israel zurückzukehren. Sie bekamen gewaltige Mengen an Gold und heiligen Gegenständen zurück, von denen Nebukadnezar, der babylonische König, aus dem Tempel der Juden zerstört hatte. Also dieser Vorgängertempel von diesem Tempel hier, der wurde ja von den Babylonern zerstört. Und Und dieser persische König, der war so gutmütig, der hatte diese Tempelschätze den Juden wieder mitgegeben und sie durften zurück in ihr Land zurückkehren. Kommen wir wieder zurück zu der Weihnachtsgeschichte. Fragen wir nun, woher hatten die weisen Männer die Information von dem König der Juden? Also wir müssen sehen, zur Zeit von Jesu Geburt waren immer noch in Babylon viele Juden, die dort lebten, die eben nicht zurückgekehrt waren. Es waren nicht alle zurückgekehrt nach Israel. Ja? Und aus dem Buch Daniel wissen wir auch, dass auch die Medo-Perser durchaus viele von den intelligenten Juden in ihrem Beratungsapparat und in ihrem politischen System integriert hatten. Die waren also involviert. Die wurden bewusst oder wurden auch bewusst auch Juden gewählt, um dieses Medo-Persische Reich und das am Leben zu erhalten und die Intelligenz von den Juden auch da zu nutzen. Ja. Also wir können sehr gut annehmen, dass die Weisen das biblische Buch Daniel und auch die Mosebücher kannten. Es sind übrigens im Buch Daniel auch einige Kapitel in Aramäisch verfasst. Ja. Die Sprache von dort her, ursprünglich. Ja. Wir können auch davon ausgehen, dass sie auch die Mosebücher kannten. Sie deuteten den Stern als ein Zeichen für den König der Juden. Aber wie kamen sie darauf? Ja, eine Veröffentlichung babylonischer Keilschriften kam wiederholt die Sätze vor wie: Denn dann wird ein großer König im Westland aufstehen, dann wird Gerechtigkeit, Friede und Freude in allen Landen herrschen und alle Völker beglücken. Das hatte ein Herr Rowling im Jahr 1881 aus Keilschriften entziffern können. Ja. Also durch die Juden im babylonischen Exil dürfte sich auch die Erinnerung an 4. Mose 24, Vers 17 erhalten haben. Denn da heißt es ja bereits: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht vom Nahen. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und dem Scheitel aller Söhne Seths. Also wir sehen, dass mit großer Wahrscheinlichkeit die Weisen die jüdischen Schriften aus dem Alten Testament kannten und auch darin forschten. Die waren bestimmt auch dort in den Bibliotheken vorhanden. Wann war dieses Ereignis genau? Man muss annehmen, dass es bis zu 2 Jahre nach der Geburt von Jesus gewesen sein kann. So heißt es ja auch in Matthäus 2, Vers 16, als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen wurde, war er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der gesamten Gegend, die 2-jährig und darunter waren. Also es ist wahrscheinlich oder es ist wohl nicht so gewesen, dass die Weisen aus dem Morgenland am selben Tag bei der Geburt Jesu im Stall waren wie die Hirten. Es wird sogar auch gesagt, ja, dass sie, wenn ihr aufmerksam gelesen habt, dann heißt es ja 2 Vers 11, und sie gingen in das Haus und fanden das Kindlein. Also nicht mehr in den Stall, sondern in ein Haus. Also war das schon ein wenig vergangen. Außerdem wird hier von Kindlein gesprochen und nicht vom Baby, von neugeborenem Baby. Auch das zeigt, dass es nicht zur gleichen Zeit mit den Hirten passierte. Ja, was waren nun die besonderen Umstände? Herodes war König. Und wer war Herodes? Herodes war ein Edomiter. Und die Edomiter stammten von Esau ab. Ein Nachkomme Esaus war Herrscher über Israel. So war, so wurde auch das als Gericht über Israel gesehen. Die Nachkommen Esaus herrschten über Israel. Nach 1. Mose 25, Vers 23, sollte Jakob oder Israel, der auch Israel genannt war, sollte eigentlich über Esau und Edom herrschen. Also war das zur Zeit Jesu, wo er hier auf die Erde kam, genau umgekehrt. Ja, der Halbbruder herrschte über Israel. Ja. Herodes hatte eine Schreckensherrschaft über Israel. Er hasste Israel. Um jedoch die religiösen Gunst des Volkes zu gewinnen, baute er diesen zweiten jüdischen Tempel zu einem prachtvollen Gebäude aus. Ja, bereits im Jahr 23 vor Christus, im 15. Jahr seiner Regierungszeit, wurde dieses gigantische Werk vorbereitet und 3 Jahre später umgesetzt. Das Wesentliche dieses Bauprojektes wurde erst im Jahr vor Christi Geburt vollendet. Es wurde aber noch jahrzehntelang weiter daran gearbeitet. Erst im Jahr 64 nach Christus unter Agrippa II. War dieses Projekt ganz vollendet. Und aus der Geschichte wissen wir, dass nur 6 Jahre später es dann wieder komplett zerstört wurde, im Jahr 70 nach Christus. Also so sehen wir die Umstände, ereignete. Fragen wir vielleicht nochmal, oder die andere Frage, was war jetzt der Stern der Weisen, den die Weisen sahen? In Bildern wird auf einen Stern mit Schweif gezeigt, so ein Komet. Aber war es ein Komet? Der einzige Komet, der zur Zeit Jesu mit den damaligen Hilfsmitteln sichtbar war, war der Hallische Komet. Aber dieser erschien im Jahr 12 vor Christus und dann erst im Jahr 66 nach Christus. Also so können es die Astronomen berechnen. Und astronomisch funktionierte das nicht. Außerdem galt ein Komet eher als Unheilsbringer. War das eine Supernova? Die Chinesen dokumentierten sehr gut, wann so eine Sternexplosion es gab. Und zwar im Jahr 100 vor Christus und 173 nach Christus. Das würde auch nicht passen. War es eine Konjunktion von Planeten? Das wird auch immer wieder noch veröffentlicht, das sei so eine Konjunktion von Planeten gewesen. Also Johannes Kepler im Jahr 1603 erwähnte zum ersten Mal, dass es eine Konjunktion von 2 Himmelskörpern hätten sein können, und zwar von Jupiter und Saturn. Und zusammen machen sie ein helles Licht. Dieses war wohl im Jahr 7 vor Christus sichtbar. Jupiter ist der Königstern, Saturn, Stern der Juden. Naja. Allerdings sehen wir hier bei dieser Annahme 2 Schwierigkeiten. Erstens war diese Zeit der Konjunktion von Jupiter und Saturn nicht exakt. Sie kamen sich zwar sehr nahe, aber sie waren nicht zusammen sichtbar. 2 Mondbreiten Abstand waren immer noch zwischen diesen beiden Planeten. Also von der Erde sichtbar. In dem Zeitraum von 11 Tagen ist das wohl erkennbar, aber in 11 Tagen konnten die Weisen nicht die lange Reise geschafft haben. Und das nächste Problem ist, da die Erdrotation von Osten in den Westen ging, verschwand also der Stern und konnte kein Wegweiser sein. Also kein Himmelskörper ist in der Lage, so zu erscheinen, wie es dieses Matthäus-Evangelium beschrieben hat. Aber ist es jetzt so verwunderlich, wenn es hier um ein echtes Wunder geht? Interessanterweise spielen bei allen bedeutenden Begebenheiten mit dem Erscheinen des Messias Zeichen der Himmelswelt eine Bedeutung. Hier bei der Geburt des Messias ein Stern, bei dem Tod Jesu Christi am Kreuz dreistündige Sonnenfinsternis. Und bei seiner vorhergesagten Wiederkunft wird es auch Zeichen im Himmel geben. Matthäus 24, Vers 29. Aber denken wir noch mal ein bisschen weiter zurück. Wir können sehen, dass Gott als Gott Israel aus der Knechtschaft in Ägypten geführt hat, er sein Volk des Nachts durch eine Feuersäule und des Tags durch eine Wolkensäule geführt hat. Die Schechina, die Herrlichkeit Gottes bei den Menschen. Und diese Herrlichkeit war auch im jüdischen Tempel. Wenn nun Gott, der das Licht erschaffen hat, ja, auf diese Erde kommt, kann er nicht auch das Licht benutzen, um seine Geburt anzukündigen? In Prediger heißt es in 3 Vers 15, was geschieht, das ist schon längst gewesen und was sein wird, ist auch schon längst gewesen und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Also, wenn wir diese Wunder und Zeichen schon im Alten Testament so lesen konnten, wie Gott zum Volk Israel regiert hat und wie er eingegriffen hat, sollte er das nicht im Jahr 0 um unsere Zeitenwende auch so gemacht haben und in Zukunft auch wieder so eingreifen? Der nächtliche Marsch von Jerusalem nach Bethlehem dauerte 2 Stunden. Zwischendrin sahen die Weisen den Stern nicht. Im Morgenland sahen sie den Stern, sind dann nach Jerusalem gegangen, dachten ja, hier, wo der König ist, da müssen wir hin. Ja, dann bekamen sie dort Anweisungen, wo der neugeborene König zu finden ist. Ja, und dann in Bethlehem, da sahen sie den Stern wieder und der Stern zieht vor ihnen her, vom Süden in den Norden. Dort blieb er über dem Haus stehen, in dem Maria und Josef bereits wohnten. Große Freude erfüllte die Weisen. Nun hat sich ihre Reise gelohnt. Man kann daher schließen, dass sie vorher sehr bedrückt gewesen sein mussten. Ja, nach der Begegnung mit dem Herodes und den Schriftgelehrten. Ne? Ja. Und nun diese Freude. Jawohl, der Stern ist wieder aufgegangen. Fragen wir mal, wie wurden die Weisen in Jerusalem empfangen? Wurden sie freudig empfangen? Nein. Im Gegenteil, die ganze Stadt wurde in Schrecken versetzt. Die Schilderung der Weisen von dem Stern waren nicht nur irgendwie eine mögliche Interpretation eines Himmelskörpers, sondern ein deutliches Zeichen auf den König der Könige. Das große Problem der ganzen Menschheit war die Verlorenheit, das Getrenntsein von dem lebendigen Gott. Es war die Sünde, die seit Adam alle Menschen vom lebendigen Gott trennte. Ja, es gab seit dem Sündenfall keinen Weg wieder zurück. Wie die Menschen von Gott gerecht werden könnten, da brauchten sie den Erlöser. Die Frage ist, wie kann ich als sündiger Mensch gerecht werden vor dem lebendigen Gott? Oder einen gnädigen Gott, der uns wieder Hoffnung gibt. Der Tod ist etwas Schreckliches, Endgültiges. Aber für ewig von Gott getrennt sein, ist noch schrecklicher. Wir brauchen einen Retter. Und deswegen ist Jesus der Retter. Und die ganzen Propheten im Alten Testament hatten immer von diesem Retter, diesem Messias gesprochen, der eines Tages kommen wird. Oder, ja. Und die gesamte geistliche Elite in Israel, die Theologen, die damals auf diese Ankündigung von der Geburt des Messias warteten. Wie reagierten sie? Herodes, der Heide, ja, dieser Edomiter, ja, König, der wollte diesen Messias umbringen. Es ist aus der Chronik nachvollziehbar. Er hatte Angst vor jedem Konkurrenten. Er sah seine irdische Machtherrschaft in Gefahr. Und die große Frage stellte sich aber, wie waren die hohen Priester und Schriftgelehrten? Warum gingen diese Theologen nicht zum Jesukind? Sie wiesen den Weisen den richtigen Weg, aber sie selbst gingen nicht dorthin. Ja, so stellt sich die Frage auch dir. Gehst du zu diesem Jesus? Wie begegnest du ihm? Ist er dein König? Gibst du ihm Ehre, die ihm gebührt? Oder kehrst du ihm auch den Rücken, wie die damalige Elite? Ist es Gleichgültigkeit oder Angst vor möglichen Konsequenzen? Oder kommst du auch so wie die Weisen zu Jesus? Gehst du zu ihm? Begegnest du ihm? Suchst du die Begegnung mit ihm? Was sehen wir auch, wenn du Jesus begegnest, so wie die Weisen? Dann kann es dich nicht kalt lassen. Obwohl Bethlehem klein war, wurde es doch zu einem bedeutenden Ort. Ja, vielleicht war Bethlehem so groß wie unser Altgolzen von der Einwohnerzahl. 120 Leute vielleicht. Oder viel größer wird es damals nicht gewesen sein. Kleines Nest. In Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den tausenden Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Warum Bethlehem? Ja, auch heute gegenwärtig sind viele Konflikte in Bethlehem. Ist es jüdisch oder arabisch? Darüber streiten sich, wird viel gestritten. Aber wir sehen von der Bibel her, es ist ein jüdischer Ort. Dort lag nämlich Rahel, die Mutter von Josef und Benjamin, begraben. Ja. Dann die Naomi kam von dort, die Schwiegermutter von der Ruth. Und die Ruth wurde dann die Großmutter vom König David. Alle aus diesem Ort Bethlehem. Also die Weisen zeigten echte Hingabe und Anbetung zu Jesus. Ja, es war sehr kostspielig und kein Urlaubsausflug in einem klimatisierten Flugzeug, um dorthin zu kommen. Und die Geschenke hatten echten Wert. Gold, ja. Ja, was ist die Bedeutung? Ja, oder, ja, es gilt als angemessenes Geschenk für einen König. Das Jesuskind wird damit als der neugeborene König geehrt. Weihrauch gilt als angemessenes Geschenk für einen Priester. Das Jesuskind wird damit als der kommende hohe Priester Israels bezeichnet, der für die Schuld der Gottesgemeinde vor Gott einsteht und die Sühnung vollbringt. Weihrauch wurde im Tempel verwendet. Ja. Myrrhe als Heilpflanze, mit der Arznei zubereitet wird, ist ein angemessenes Geschenk für einen Arzt. Ja, dies ist ein Hinweis darauf, dass Jesus der von Gott gesandte Arzt oder Heiland der Welt ist. Myrrhe sind auch bittere Kräuter, Das symbolisiert auch den Tod von Jesu Christi am Kreuz. Myrrhe wird auch verwendet bei der Grablegung, eines Toten. Also solche interessanten Geschenke bekommt Jesu bei der Geburt. Ja. Warum musste Jesus fliehen? Der Herr musste in allem uns gleich werden. Das Gold war genug Vermögen, sodass Josef und Maria nach Ägypten fliehen konnten und dort leben konnten. Sie waren versorgt. Die Schriftstelle ist auch eine Erfüllung des göttlichen Heilsplans. In Hosea 11 heißt es: Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn aus Ägypten. Mose sollte zu Pharao sagen. Ja. Und in 2. Mose 4, Vers 22, und du sollst zu ihm sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Das Volk Israel befand sich in seiner Jugendzeit in Ägypten. Und Jesus befand sich in seiner frühen Jugendzeit ebenso in Ägypten. Solche Ähnlichkeiten ist schon was Einzigartiges. Gottes Sohnschaft Israel beruht sich darauf, dass Gott Israel zu einem besonderen Zweck ins Dasein gerufen hat. So ist Israel und sein Vorbild für die einzigartige und wahre Gottes Sohnschaft Jesu. Ja, Matthäus 3, Vers 17 heißt es, mein geliebter Sohn. Herodes wollte Jesus umbringen. Er setzte alle Mittel ein, aber letztendlich geschieht Gottes Wille. Gott verhinderte, dass Jesus umgebracht wurde. Rahel liegt in der Nähe von Bethlehem begraben, wo das Massaker fand, da man ihre Kinder beraubte. Eltern gingen in ihrem Grab vorbei. Rahel galt auch als Mutter Israels. Dieser grausame König Herodes, von dem wird gesagt, es ist besser ein Schwein zu seinem Hause Herodes als ein Sohn. Schweine besaßen offenbar größere Überlebenschancen als in der jüdischen Gemeinschaft. Ja, Schwein heißt Huos und Sohn heißt Huios. Ja, also unterscheiden sich nur durch einen Buchstaben. Also so ließ Herodes alle Konkurrenz aus, alle Konkurrenten ermorden. Und Jeremia 31, Vers 15 heißt es, so spricht der Herr, man hört Klageschreien und bitteres Weinen in Rama. Rahel weint über ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, aber ihre Kinder über ihre Kinder, denn es ist aus mit ihnen. Also hier sehen wir, auch wenn das hier eine Parallele ist in der Zeit des babylonischen Exils, wo viele Kinder umkamen, aber so sehen wir das Gleiche hier auch in Bethlehem in der Zeit der Geburt Jesu. Auch hier wurden Kinder durch Nichtjuden umgebracht. Interessant ist, schon mal aufgefallen, wenn Gott etwas Neues anfängt, dann ist das in der großen Not heraus. Oder Mose, als er geboren wurde, was war da? Kindermord war Tagesordnung. Sie sollten alle ersoffen werden im Nil. Nur der Mose wurde gerettet. Und hier sehen wir auch wieder Mord, aber der Erlöser, der konnte nicht umgebracht werden. Jesus konnte zu dem Zeitpunkt nicht getötet werden. Der war nicht mehr da, weil sie geflohen waren. Gottes Prophetie erfüllt sich immer. Gott kommt immer zu seinem Ziel. Er beschützte Jesus und bereitet ihn als Gottgeweihter für seine spätere Priesterschaft und Königsdienst vor. Ich möchte abschließen jetzt mit der Frage, Was bedeutet jetzt dieses Ereignis für dich? Wenn wir jetzt hier so gesehen haben, wie es damals war. Wir sehen klar, dass die Ankunft des Messias auch die heidnischen Völker die Botschaft hörten. Die Hirten der Nacht von Bethlehem brachten die Botschaft zu ihren Leuten, die jüdischen Hirten. Die Weisen aus dem Morgenland brachten die Botschaft vom Messias bis nach Persien und darüber hinaus. Die Freudenbotschaft des Evangeliums der Rettung gilt auch den Heiden, also auch uns, die wir nicht jüdischer Abstammung sind. Ja, und interessanterweise sehen wir hier, oder eigentlich muss man schon sagen, tragischerweise sehen wir hier, dass die Heiden mehr an die Erfüllung glaubten als die Juden selbst, als die Schriftgelehrten und Priester damals. Nur Jesus allein ist Anbetung würdig, nicht etwa Maria oder sonst wem, die auch zweifellos wichtige Personen sind. Aber die Weisen beteten Jesus an, das Kind in der Krippe. Und so frage ich dich, ist Jesus dein König und dein Priester? Ja, da wünsche ich dir, dass du ihn kennenlernst. Ja, zu welcher Personengruppe gehörst du? Lass uns ihn anbeten. Jesus Christus ist der Messias, der Retter der Welt, der Retter von unserer Schuld, der Erlöser. Er will auch dein Gott sein. Glaubst du ihm? Amen.